das wisst ihr sicherlich, einige Dinge sind von Kultur zu Kultur verschieden. Ich kann mich gut daran erinnern, wie aufgeregt ich war damals im Sommer 2013. Damals habe ich zum ersten Mal in meinem Leben meiner großen Leidenschaft für die französische Sprache Ausdruck verliehen, indem ich nach Frankreich reisen konnte. Ich bin damals für einen mehrwöchigen Aufenthalt in die französischen Alpen aufgebrochen. Ich flog nach Lyon und bin dann weitergereist nach Grenoble, la capitale des Alpes, Hauptstadt der Alpen, und habe dort meine Freundin, meine Brieffreundin Lise Desmoulins zum ersten Mal persönlich gesehen. Beim Landeanflug auf den Flughafen von Lyon, da war ich also sichtlich nervös und ging immer wieder die Begrüßungsszene durch, die sich gleich abspielen würde, in echt. Und dieser französische Wangenkuss zur Begrüßung, la bise, wie man sagt, der machte mir also sehr zu schaffen damals. In meiner Kultur war es einfach nicht üblich, dass man sich zur Begrüßung mit so einem angedeuteten, eigentlich nur angehauchten Kuss begrüßt. Ja, das kannte ich nicht. Aber irgendwie hat es dann geklappt, ja. Obwohl ich gedacht habe, meine Güte, die erste Person, bei der ich das machen muss, ist gleich ihre Mutter. Gut. Aber es hat geklappt und also in der Substanz bleibt eine Begrüßung, ob auf die eine oder die andere Art. Ja, das durfte ich damals feststellen. Und ganz ähnlich verhält es sich auch mit der hebräisch-israelitischen Kultur. Da gibt es auch einen interessanten Unterschied zu unserer Kultur. Also während wir Europäer unsere Gefühle ja meistens wohl im Herzen verorten, gehen den hebräisch kultivierten Menschen die Gefühle ja an die Nieren. Und deshalb kommt es zu dieser Aussage, die für unsere Ohren vielleicht ein bisschen skurril klingt, im Psalm 139, Vers 13. Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Also außer den Nieren wird da nichts weiter erwähnt. Ja. Aber wie beim französischen Begrüßungskuss, so kann man hier auch feststellen, also die Kulturen haben zum Teil unterschiedliche Bezeichnungen, andere Herangehensweisen, aber in der Substanz, da handelt es sich immer um etwas Gleiches, Emotionen oder Begrüßungen. Aber natürlich kann es passieren, dass eine Kultur eine bestimmte Eigenart entwickelt und dass die Kultur dann einer Sache X so doll ihren Stempel aufdrückt, dass aus der Sache X eigentlich eine Sache Y wird. Und dann muss man schon genau nach dem ursprünglichen Sinn forschen. Und einen solchen Forschungsauftrag habe ich erhalten, als ich gebeten wurde, hier zu predigen in eurer Gemeinde am ersten Advent. Der möge gesegnet sein für uns alle. Und als ich dann am selben Tag, an dem ich gebeten wurde, zu predigen, noch in der Innenstadt von Göttingen über ein Plakat gestolpert bin, da war mir klar, also ich habe jetzt einen Forschungsauftrag zum Thema Advent, ja. Ich bin über ein Schaufensterplakat gestolpert in Göttingen. Ein Drogeriegeschäft wirbt mit einem Rock'n'Roll-Weihnachtsmann, der mit seinen Geschenken auf einem sportlichen Motorrad sitzt und in Richtung der Passanten ausruft, ho, ho, hol dir Weihnachten nach Hause. Also es hat mich irritiert und angeregt. Ein alter Rock'n'Roller mit zerfetzten Lederklamotten auf einer sportlichen und auf einem lärmenden Motorrad vor allem. Also ist das noch eine kulturell legitime Interpretation vom Advent und von Weihnachten? Oder ist es vielmehr so, dass der ursprüngliche Sinn hinter den 4 Wochen vor dem Weihnachtsfest eigentlich völlig verschleiert und verdunkelt wurde? In unserer deutschen Kultur. Also überall im Land wird ja heute größtenteils, ja, der erste Advent gefeiert. Das ist auch an und für sich überhaupt nichts Dramatisches. Also für mich ist das sogar ein Grund zur Freude. Aber die kulturelle Eigenart unseres deutschen Weihnachtschristentums, die will ich dann doch mal in Frage stellen, konstruktiv, wohlwollend in Frage stellen, nicht mit einem Vorschlaghammer. Und ich will die christliche Rede vom Advent noch mal neu aufrollen mit euch in dieser Predigt. Also wir dürfen und sollten uns reiben an kulturell vorangetriebenen Verharmlosungen des Adventsgeschehens. Aber wir dürfen uns eben auch freuen, das werden wir sehen in dieser Predigt, freuen über die Fülle der biblischen Verheißungen. Und wir dürfen diese Fülle gemeinsam betrachten und uns ermutigend vorhalten. Denn Advent ist etwas, das sich immer wieder neu ereignet. Und eines Tages in den einen ultimativen Advent münden wird. Das ist eigentlich schon der Knackpunkt. Aber wir unterfüttern das jetzt nochmal mit Worten aus der Heiligen Schrift. Und wir lesen über das endzeitliche Heil für Israel, Juda und alle Völker. Wir können diese nächste Folie jetzt also mal in Gänze aufrufen. Wir sind beim Propheten Zephania. Im dritten Kapitel lesen die Verse 14 bis 20. Jauchze, du Tochter Zion, juble Israel. Freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht. Zion, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Die Bekümmerten, welche die Festversammlungen entbehren mussten, will ich sammeln. Sie waren von dir. Auf ihnen lastete Schmach. Siehe, ich will zu jener Zeit vorgehen gegen alle, die dich bedrücken, und will dem Hinkenden helfen und das Versprengte sammeln, und ich will sie zu Ruhm und Ehren bringen in allen Ländern, wo sie jetzt verachtet sind. Zu jener Zeit will ich euch herbeibringen, zu der Zeit, da ich euch sammeln werde. Denn ich will euch zu Ruhm und Ehren bringen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Das hier verheißene Heil, das endzeitliche Heil, ist eingetreten. Die geschichtliche Person Jesus von Nazareth ist durch ihre Tätigkeit als Prediger, Heiler, Tröster und Lehrer und vor allem auch angesichts seines Sterbens und Auferstehens von vielen jüdischen Mitmenschen seiner Zeit erkannt worden als der angekündigte Messias, wie er zum Beispiel hier bei Zephania steht. Der scheinbar einfache Zimmermannssohn Jeschua aus Nazareth, dieser unbedeutenden Stadt, der ist Hamaschiach Jeschua geworden, Jesus Christus. Wenn es bei Zephania in Vers 17 heißt, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, dann wissen wir anhand von Jesu Worten in den Evangelien, dass er diese bleibende Gegenwart Gottes an unserer Seite ist, die uns versprochen wurde. Denn er, Jesus, allein hat uns im Sinne von Zephanias Verheißung zugesprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, ganz am Ende vom Matthäus-Evangelium. Wenn wir bei Zephania lesen, dass der Herr die Gerichte von uns abwendet, dann dürfen wir auch hier mit Freuden die Hand des Herrn Jesus am Werk sehen, der zu uns sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Mit unserer Freude darüber sind wir in guter Gesellschaft. Ja? Gott selbst freut sich auch ungemein. Er freut sich mit uns. Er ist fröhlich und jubelt über uns, über dich und mich. Ich finde, es geht einem sehr nahe, wenn man sich das mal vorstellt. Gott jubelt über dich. Somit können wir auch verstehen, warum es bei Zephania im Vers 16 heißt, lass deine Hände nicht sinken. Hier steht das hebräische Verb rapa. Und damit wird träges, untätiges Verhalten bezeichnet. Aber im Angesicht Jesu, der auch den Menschen nahe kommt, die überhaupt kein frommes Leben führten und Gott nicht kannten, im Angesicht dieses barmherzigen Retters, können wir unsere Hände nicht sinken lassen und wollen das auch gar nicht tun. Nicht die Hände in den Schoß legen, sondern wir dürfen unsere Hand nach seiner ausstrecken. Er will uns führen. Und dieses Angebot, durch den Glauben verbunden mit Jesus durchs Leben zu gehen und ewiges Leben zu erben, das gilt eben allen Menschen. Der Messias Israels, der erwartete Retter, hat die ersehnte Rettung gebracht für alle Menschen, die im Glauben an ihn mit ihm verbunden sind. Wenn in Vers 18 steht, die Bekümmerten, welche die Festversammlungen entbehren mussten, will ich sammeln, dann kann man den Text auch auslegen ohne Bezug auf Jesus Christus. Dann kommt aber nicht so viel Erbauliches bei heraus. Wir könnten an Israeliten denken, die irgendwo im Exil waren und nicht am Gottesdienst im Jerusalemer Tempel teilnehmen konnten. Aber ich halte es für wichtig, dass wir in der christlichen Auslesung diesen Text, ja, also durch die Lesebrille Jesus betrachten. Denn die christliche Deutung ist noch viel weitgehender. Mit den Bekümmerten sind alle Heiden gemeint, die zuvor nicht Gott kannten, die ihm deshalb auch nicht nahe kommen konnten. Egal, ob du hinkst, Gott gar nicht kennst oder Gott lange ignoriert hast, dir ist in diesen Worten ein Retter angekündigt, der schon für dich gekommen ist. Und das ist Jesus Christus. Und über ihn wird hier im 19. Vers ausgesagt, siehe, ich will zu jener Zeit vorgehen gegen alle, die dich bedrücken und will dem Hinkenden helfen und das Versprengte sammeln. Und ich will sie zu Ruhm und Ehren bringen in allen Ländern, wo sie jetzt verachtet sind. Liebe Schwestern und Brüder, ich frage euch ganz offen, stellt man sich so einen König vor, der rettet? Jemand, der kommt und dem Hinkenden hilft und das Versprengte sammelt? Ich glaube, wir dürfen sehen, mit großer Freude, dass es sich hier nicht um einen skurrilen Comichelden mit irgendwelchen Superkräften handelt, sondern es geht um Gott selbst, der hinabsteigt als Mensch. Und mir, der ich nämlich hinke, immer zu, eine Stütze in meinem Lebenslauf werden will. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide in Jesus. Aber bei dieser Vereinigung kommt etwas heraus, das für die Kulturen der Welt völlig fremd ist. Wenn Gottheit und Menschheit sich vereinen, kommt kein Superman heraus. Sondern ein leidender, mitfühlender, sich erbarmender Gott. Und dieser wundersame Charakter der Barmherzigkeit und Fürsorge wird auch im Neuen Testament gekennzeichnet durch ein Wort, das immer wieder vorkommt in den vier Evangelien, wenn von Jesus die Rede ist. Da geht es um das Verb splanchnitzomai. Wir wollen hier jetzt keine wörtliche Analyse in Fülle durchführen, aber nur einmal will ich darauf hinweisen. Splanchnitzomai, das sagt aus, dass die Eingeweide Jesu vor lauter Mitgefühl über dich und mich in Bewegung versetzt werden. Es geht ihm an den Magen. Er hat Mitgefühl zum Beispiel, wenn er sieht, dass du in deiner Gottesbeziehung Hingst. Das Oratorium der Messias von Georg Friedrich Händel. Halleluja! Das war die Predigt. Amen. Also, ihr Lieben, das Oratorium der Messias von Georg Friedrich Händel beschreibt diesen bizarren Jesus, der für die Völker erstmal skurril wirkt. Ja, so stellt man sich doch keinen Gott vor irgendwie. Hier bei Händel wird uns ein Messias gezeigt. Es war ein frommer Mann. Es wird uns ein Messias gezeigt, der als wahrer Mensch und wahrer Gott so ganz anders ist, als wir das dachten. Und ich erlaube mir mal, es ist jetzt kein Zitat aus der Heiligen Schrift, wir wissen das alle, aber ich zitiere aus dem Oratorium von Händel. Zweiter Teil, erste Arie, gut zu hören, steht nicht hier. Er ward verschmäht und verachtet. Ein Mann der Schmerzen und umgeben von Qual. Den Rücken bot er den Peinigern, hielt die Wange da der rohen Feinde Wut. Er verbarg nicht sein Antlitz vor Schmach und Schande. Ganz eng angelehnt an Jesaja 53. Im letzten Vers unseres Bibeltextes lesen wir: Zu jener Zeit will ich euch herbeibringen. Dieser erbarmende Jesus, der will uns nach Hause bringen. Die weltweite Kirche ist eine große Sammlungsbewegung von Leuten, die unterwegs nach Hause sind. Denn durch unser Ja zu Jesus verändern wir unsere Lage. Ja, wir leben dann noch auf Erden, aber nur mit einem Bein. Und mit dem anderen Bein dürfen wir schon im himmlischen Jerusalem und in dieser Verheißung leben. Wir wissen, unser Bürgerrecht ist im Himmel, wie der Apostel Paulus im Philipperbrief schreibt. Und das entbindet uns natürlich nicht von bürgerlichen Verpflichtungen auf Erden. Aber wir bleiben auf Erden, am selben Ort, doch unsere Lage ist über die Erde hinausgehoben und weist in die Richtung unseres ewigen Schöpfers, der unsere Herkunft ist und unsere Gegenwart und unsere Zukunft sein will. Jesus justiert unser Verständnis von Heimat. Heimat hat natürlich auch was mit dem Volk Israel zu tun. Im Neuen Testament, da bildet sich auf Grundlage des alten Israel ein erneuertes Gottesvolk. Die gebürtigen Nichtjuden, das sind wahrscheinlich wir alle hier, nehme ich mal an. Die gebürtigen Nichtjuden, die ihren Glauben an den Messias Israels binden, das ist ja der Messias von Israel. Diese gebürtigen Nichtjuden werden innerlich zu Juden, zu Kindern Abrahams, mit vollwertigem Anteil am Gottesvolk Israel. Da sind auch Christen zu Haus. Damit ist nicht, betone es, nicht die Rede von einer Verwerfung des alten Israel. Höchstens ist hier die Rede von einer Verstockung und von der Sehnsucht Gottes, dass auch jeder jüdische Mensch heute noch in Jesus seinen Messias Israels erkennt, der die alttestamentlichen Visionen vom messianischen Friedensreich realisiert. Und diese Vision gilt uns allen, insbesondere im Advent, wo wir uns von Gott die Sinne schärfen lassen wollen für seine zweite Ankunft. Für seine zweite Ankunft. Also wir stellen fest, in diesen sieben Versen, ja, in diesen Versen aus dem Alten Testament sind ganz verdichtet das Leben Jesu und seine Eigenschaften vorgezeichnet. Und jetzt kommen wir endlich zur Staatspolitik. Ihr habt lange drauf gewartet. Robert Habeck kleiner Spaß zur Erfrischung. Ein Zitat von Robert Habeck, gut zuhören. Vom 24.11., vom vergangenen Mittwoch, auf der Pressekonferenz für die Vorstellung des Koalitionsvertrages, sagt Robert Habeck, in einer Zeit, wo so viel Sorge, Angst und Verunsicherung da ist, ist es wichtig, dass wenigstens ab und zu ein Zeichen, ein Dokument des Mutes und der Zuversicht gegeben wird. Und ein solches legen wir Ihnen hiermit heute vor. Ich habe es live gehört. Ich war gerade dabei, mich mit der Predigt zu befassen. Ich habe das dann auch mal gehört. Ich sage, Donnerwetter, Robert Habeck muss mit diesem Dokument wohl die Heilige Schrift gemeint haben, Alten und Neuen Testaments. Ja. Gut, das nur eine kleine Erfrischung. Also, aber nicht nur bei Zephania begegnen uns solche Zeichen der Ermutigung, wie Habeck sie auch schätzt, sondern es geht um die Ankunft Gottes auch beim Propheten Jeremia. Da gehen wir einmal weiter. Wir finden diese Ankündigung bei Jeremia, Kapitel 23, die Verse 5 bis 8. Übrigens, in den deutschen evangelischen Landeskirchen wird heute über diesen Text gepredigt, den wir uns jetzt durchlesen. Wir haben hier noch zwei Texte obendrein. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr unsere Gerechtigkeit. Darum, siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Dazu kann ich nur stellvertretend für uns alle sagen, Hurra, der Herr unsere Gerechtigkeit. Und die knackige Botschaft, die in diesem Jeremias-Text steht, will ich in 6 kurzen Punkten für uns zusammenfassen. Ich meine, die habe ich auch auf einer Folie für euch. Erstens, ja, also die Adventsbotschaft in 6 kurzen Punkten. Erstens, es gibt Grund zur Fröhlichkeit. Der Urteilsspruch über dich ist abgewendet. Zweitens, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte und erkennt deinen menschlichen Seinszustand und alle Wehwehchen und Sünden, die dazugehören. Drittens, er kommt trotzdem zu dir, auch wenn du hinkst und humpelst und das Gefühl hast, nicht Schritt zu halten. Viertens, er kommt aus dem Haus David und er erfüllt die Verheißungen aus dem Alten Testament. Fünftens, im Glauben an ihn wird seine vollkommene Gerechtigkeit dir zugerechnet, der du doch niemals in der Lage wärst, genauso wenig wie ich, diese vollkommene Gerechtigkeit zu praktizieren. Und sechstens, diese frohe Botschaft ist für alle Länder bestimmt und überall sammelt der Herr seine Schar. Ja, ein Hurra ist hier berechtigt, glaube ich. Aber es gibt auch ein Restrisiko, wie in allen Dingen. Es gibt auch die Gefahr, bei der Menschwerdung Gottes in Jesus stehen zu bleiben und Jahr für Jahr nur die Niedlichkeit des Babys in der Futterkrippe zu bestaunen. Das ist dann der holde Knabe mit lockigem Haar. Und im Hintergrund läuft, süßer die Glocken nie klingen. Das hat alles seine Berechtigung. Aber wer nur so mit dem Advent umgeht, der weiß häufig gar nicht, dass ihm nur die Hälfte geboten wird. Die schlechtere Kopie eines besseren Originals, ja, apropos Weihnachtsmann auf seinem Motorrad und so weiter. Hol dir Weihnachten nach Hause. Aber wir wollen das Original. Wir wollen den vollständigen Advent. Und das umfasst mehr als das Baby in der Futterkrippe, ja, so andächtig das auch ist. Das umfasst nämlich einen zweiten Advent. Darauf sollen wir Christen warten und dürfen uns auch freuen und wir sollen uns darauf vorbereiten. Aber im Warten auf diesen zweiten Advent kann einiges schiefgehen. Ich studiere gerade Theologie und ich kann euch sagen, das zeigt die Kirchengeschichte, dass da einiges schiefgehen kann. Nicht nur die Kirchengeschichte. Denn wenn wir nicht die Perspektive dieses zweiten Kommens haben, sondern wenn wir vermuten, nach dem einmaligen Kommen Jesu in unsere Welt, müssen wir jetzt selber sehen, wie wir mit seiner Lehre umgehen und wie wir auf seinen Spuren wandeln. Dann verkommt seine Lehre zu einer Lehre mit Doppel-E. Ihr versteht, was ich meine. Es wird leer. Dann hält genau das Einzug in unser Denken und Handeln, was Gott sich nicht wünscht und was wir beim Propheten Zephania vorhin schon gelesen haben. Das mutlose Sinkenlassen der Hände. Rapa im Hebräischen. Aber wir sollen ja nicht die Hände sinken lassen. Und wenn wir die Hände sinken lassen, angesichts von entkernten Adventsvorstellungen in unserer Kultur, und weil wir ja auch niemandem auf die Füße treten wollen, ja, von wegen, es gibt einen zweiten Advent, auf den es sich vorzubereiten gilt, ja, also wenn wir mit diesen biblischen Inhalten niemandem auf die Nerven gehen wollen, dann sind wir träge und verschieben die große Frage nach einem gerechten Gott und all die biblischen Verheißungen eines Endgerichts verschieben wir dann an irgendeinen nebulösen Rand, so als würden diese biblischen Texte uns überhaupt nichts angehen. Und als sollten wir vorsichtshalber die Finger lassen davon, so alte und scheinbar abgegriffene Themen wie das Endgericht beim zweiten Advent unseres Herrn zu beleuchten. Aber es ist kein abgegriffenes Thema, es ist aktuell. Wir würden dann nur die Gerechtigkeit Gottes verdrängen und so tun, als könnten wir nichts sagen zu dem Leid der Gerechten und zu der Boshaftigkeit der Ungerechten. Wir würden dann so tun, als hätte Gott uns keine Perspektive gegeben. Aber das ist falsch. Und das ist auch ein billiges Abspeisen von hilfesuchenden Menschen, wenn wir ihnen die biblische Perspektive des zweiteiligen Advents nicht predigen. Denn wir haben etwas zu sagen, auch zu den heißen Eisen. Und deshalb lasst uns noch einmal gemeinsam in das letzte Kapitel des Alten Testaments schauen. Wir sind beim Propheten Maleachi im dritten Kapitel. Und dort konfrontiert Maleachi Gottes Volk und seine Priester mit ihrer Aufgeblasenheit und mit ihrer Nachlässigkeit. Auch dort, ähnlich wie beim Advent, wird eine wichtige Komponente ausgelassen. Die Priester und das gemeine Volk reden nämlich andauernd vom Tag des Herrn. Davon versprechen sie sich, dass der Herr sichtbar erscheint und Gerechtigkeit für sein unterdrücktes Volk herstellt. Das ist der erste Teil. Wir gehen den Text auch gleich gemeinsam durch. Also er erscheint sichtbar und er stellt Gerechtigkeit für sein unterdrücktes Volk her. Ja, das ist der erste Teil. Und der ist schön und der ist sicherlich auch wahr. Aber der zweite Teil ist, dass dieser Tag des Herrn zwar eine Erscheinung Gottes mit sich bringen wird, ja, aber überhaupt nicht nur fröhlich und nur ausgelassen sein wird. Es wird ein Tag des Gerichts sein, mit vielen Überraschungen. Weil ans Licht kommt, was die wahren Intentionen der Menschen gewesen sind. Gott fragt dann, hast du mich geliebt und wolltest du mir treu sein? Oder war ich dir egal und hast du meine Liebe an dir abperlen lassen? Es ist also schon damals zu wenig gewesen, einfach nur zu meinen, der Tag des Herrn wird kommen. Das ist nämlich nur der erste Teil. Aber der Herr selbst hat sich hier bei Maleachi geäußert und wünscht sich von seinem Volk, wenn es schon einen Tag des Gerichts und der Rechtsprechung erwartet, dass es dann auch anfängt, Früchte der Gerechtigkeit zu bringen. Das ist nämlich dann der zweite Teil. Und gemeinsam ergeben beide Teile die vollständige Verheißung vom Tag des Herrn. Also wir lesen jetzt mal hier Maleachi 3 ab Vers 13. Da beklagt Gott sich also über die Aufgeblasenheit und Nachlässigkeit der Priester und des Volkes. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Heerscharen? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Amen. Ja, wie anders stellt sich doch die Sache auf einmal dar, wenn man den zweiten Teil des Advents auch mit einbezieht in sein Nachsinnen über das Adventsgeschehen. Und ich musste unweigerlich an ein Lied denken aus meiner Kindheit. Das lief ganz, ganz oft in der Adventszeit bei uns zu Hause auf einer CD-ROM mit dem Titel Winterzeit, Kinderzeit. Und das soll dann Weihnachtsmusik auch sein. Also ein sogenanntes Weihnachtslied aus meiner Kindheit. Es ist heute noch ein nettes Lied, aber ich zitiere mal. Wenn die Englein Plätzchen backen, wird der Himmel so schön rot. Denn die Sonne heizt den Ofen mit der Weihnachtszauberglut. Es ist für einen Fünfjährigen wirklich schön. Aber es ist eben nicht der christliche Advent. Wie anders stellt sich doch die Sache bei Maleachi dar, ja? Der Tag kommt, Vers 19, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da wird es dann aber keine süßen Plätzchen zu vernaschen geben, sondern es wird um etwas viel Größeres gehen. Also die Verniedlichung und Romantisierung und Entkernung ist die Gefahr des kulturellen Weihnachtschristentums, wo also Weihnachten, also Heiligabend, noch ein größeres Fest ist als Karfreitag. Das ist natürlich Blödsinn. Also ich sage nein, wir sollten die vollständigen biblischen Verheißungen zum Advent ernst nehmen. Und nichts soll ausgeklammert werden, auch nicht ein solcher Text. Gott darf jeden Raum einnehmen und wir wollen aus der Fülle seiner Hoffnung schöpfen. Und deshalb noch einmal kurz zusammengefasst, was kann Advent bedeuten in unserem Leben heute 2021? Ja, Gott kommt auf die Erde. Tatsächlich als Baby. Seine Liebe für die Menschheit geht wirklich ins Äußerste. Der Advent ist etwas zum Mitmachen. Die Botschaft vom befreienden und liebenden Gott kommt durch mich auch bei anderen Menschen an. Die Liebe Gottes vermehrt sich, wenn ich anderen davon mitteile. Davon wird es dann geschehen, dass ich zu einem Reflektor der Liebe Gottes werde. Ja, ich kann natürlich mir keine Liebe Gottes aus den Rippen schneiden. Das kann niemand von uns. Aber wir dürfen seine Liebe, mit der er uns zuerst geliebt hat und für die wir ihn so sehr lieben und dankbar sind, diese Liebe dürfen wir reflektieren. Und durch diese Reflektionsstrahlen kann der Advent sich bei unseren Mitmenschen, die keine Christen sind, ganz plötzlich und unerwartet einstellen. Nicht nur im Dezember. Es ist ein ewiger Advent. Wenn Gottes Wort weitergegeben, weitergesagt wird und wenn das Wort sich erstreckt von der Krippe über das Kreuz bis hin zum leeren Grab. Und das alles nicht aus Zufall, sondern aus Liebe zu dir und zu allen Menschen aus allen Völkern. Also ich wünsche mir, dass wir nicht nur auf den süßen Jesus in der Futterkrippe schauen, sondern auch auf den auferstandenen Retter. Auf den blicken, der den Tod stellvertretend für uns besiegt hat und im Advent wiederkommen wird. Der süße Jesus ist sicherlich ein historisches Faktum. Den hat es gegeben. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Kultur den Advent an sich reißt, ihn entkernt und verformt und ihn aller zukünftigen, noch ausstehenden Verheißungen aus der Bibel beraubt. Allen Verheißungen beraubt in Bezug auf die Wiederkehr Jesu. Das wäre ein schlechter Deal. Das wird der zweite Teil des Advents sein, Jesu Wiederkehr. Und das wollen wir nicht ausklammern, sondern dankbar annehmen, weil durch die Wiederkehr Christi für uns die Freude vollkommen gemacht werden wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, segne und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.